Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Die Tagesthemen beginnen heute im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und mit einem Präsidenten, der längst an seine Grenzen stößt. Dieser Zaun hier ist 5 Meter hoch und soll die USA abschotten. Vor zu vielen Einwanderern, beispielsweise aus Mexiko. Und trotzdem kamen immer mehr Menschen hierher in der Hoffnung auf ein besseres Leben. In den USA leben derzeit etwa 11 Millionen Einwanderer illegal. Diesen Immigranten hat Barack Obama lange versprochen, dass er das ändern will und dass ihre Familien durch Abschiebung nicht auseinandergerissen werden dürfen. Für sein Einwanderungsgesetz braucht er die Unterstützung der Republikaner. Doch weil die ihm die Gefolgschaft verweigern, will Obama jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Tina Hassel aus Washington.
Sonnenkönig, römischer Imperator, machtbesessener Alleinherrscher. Republikanische Internetseiten schäumen vor Empörung über den angekündigten Alleingang Obamas bei der Einwanderungsreform. Dass ein Gesetz seit Sommer 2013 im Abgeordnetenhaus festhängt, dank einer konservativen Blockade, erwähnen sie nicht. Menschen wie Oscar und seine kleine Tochter Genesis sehen das ganz anders. Seit 4 Jahren lebt und arbeitet Oscar im Großraum Washington. Er zahlt sogar Steuern, wie viele Illegale. Seine kleine Tochter ist hier geboren und damit amerikanische Staatsbürgerin. Doch ihr Vater muss ständig damit rechnen, zurück nach El Salvador abgeschoben zu werden. Ich habe immer Angst, wenn ich aufstehe, mich fertig mache für die Arbeit, wenn ich ins Auto steige. Ständig stelle ich mir vor, dass mich die Polizei anhält und mitnimmt und ich nicht mehr zurück nach Hause kann. Der Präsident hat nun die Geduld verloren. Über Facebook, auch das ein ungewöhnlicher Schritt, kündigt er in lässig provokanter Pose seinen Alleingang an. Jeder weiß, dass unser Einwanderungsrecht nicht funktioniert. Leider lässt Washington das Problem schon viel zu lange vor sich hingären. Ich werde deshalb das tun, was ich mit meinen Befugnissen alleine machen kann, um das System zu verbessern. Das hätte Obama schon viel früher machen sollen, finden Latinos und Menschenrechtsgruppen. Nun sollen zumindest Eltern von Kindern mit amerikanischem Pass bleiben dürfen. Genauso wie Illegale, die hier seit mehr als 5 Jahren arbeiten oder die als kleine Kinder ins Land gebracht wurden. Undenkbar für die republikanische Mehrheit im Kongress. Sie wollen illegale Einwanderung nicht nachträglich belohnen und fürchten, dass die Latinos Jobs wegnehmen. Was wird der Präsident heute Millionen Amerikanern sagen, die noch immer keinen Job finden? Obama schafft es nicht, die Hand auszustrecken und mit uns zusammen Arbeitsplätze zu schaffen. Und dann setzt er alles auf einen Alleingang? In den Beratungsstellen wie hier in der Casa de Maryland stellt man sich ab morgen auf den großen Ansturm der Einwanderer ein. Schon jetzt gibt es zu wenig Personal, um die vielen Fragen zur komplizierten Bürokratie zu beantworten. Auch Oscar betet dafür, bald aus dem Schatten der Illegalität heraustreten zu können und endlich wie eine unbeschwerte Familie zu leben. Eine echte Einwanderungsreform müsse später folgen, politisch gewollt und mit einer Mehrheit im Kongress, findet Oscar.
Ja, Tina Hassel in Washington. Die Republikaner wollen die Einwanderungsreform mit aller Macht verhindern. Darf Obama das überhaupt im Alleingang durchsetzen?
Ja, auch wenn die Republikaner etwas anderes behaupten, Obama hat diesen Spielraum bei Abschiebungs- und Einwanderungsfragen. Das hat vor 2 Jahren noch einmal der oberste Gerichtshof klargestellt. Und was die Republikaner leicht vergessen, ihre Ikonen wie Ronald Reagan oder Bush Senior haben genau dasselbe gemacht. Sie haben per Dekret 1,5 Millionen Kindern und auch Ehepartnern von Illegalen nachträglich ein Bleiberecht verschafft, ohne den Kongress.
Und was können die Republikaner jetzt gegen Obama ausrichten?
Sie drohen sehr heftig, aber letztlich sind ihre Hände gebunden. Die Stunde der Rache könnte am 11. Dezember schlagen. Da muss der nächste Übergangshaushalt durchgewunken werden. Da wollen sie die Mittel kürzen für alle Regierungsstellen, die mit Immigration zu tun haben. Ob das geschieht, wage ich allerdings zu bezweifeln. Ein Government-Shutdown, einen erneuten Regierungsstillstand wie im letzten Jahr wollen sie nicht noch einmal riskieren, denn das findet ihre konservative Basis gar nicht gut. Also werden sie wahrscheinlich den Demokraten an anderer Stelle das Leben schwer machen, zum Beispiel die Reichensteuer, die die Demokraten wollen, torpedieren. Man merkt also, von der versprochenen neuen Zusammenarbeit ist schon sehr schnell nichts mehr übrig geblieben.
Danke, Tina Hassel in Washington. Und wir kommen nach Deutschland. In Thüringen offenbarte heute der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag, die drei Partner haben sehr ambitionierte Ziele. Vieles, auch in der Landeshauptstadt Erfurt, soll schöner und noch schöner werden. Und trotzdem eine schwarze Null im Haushalt anzustreben, das traut ja eigentlich keine andere Partei den Linken zu, die ja gerne vor Wahlen allerhand verspreche, was irrsinnig viel kostet, das dann aber gar nicht einlösen müsse, weil sie am Ende sowieso nicht regierten. Nun werden sie, wenn alles glatt geht, den Ministerpräsidenten stellen. Paul Pietras über die Pläne der drei Parteien und die Diskussion darüber.
Abholder am Abend. Die Basis der thüringischen Linken diskutiert. Für alle hier ist klar, ihr Genosse Bodo Ramelow wird Ministerpräsident. Und dafür wollen auch alle stimmen, wenn sie per Brief zum heute vorgestellten Koalitionsvertrag befragt werden. Dabei ist das rot-rot-grüne Kompromisspapier so manchem Linken eigentlich nicht links genug.
Ich hätte mir gewünscht, dass der Landesverfassungsschutz, also diese Behörde, aufgelöst wird. Aber das scheint nicht so von heute auf morgen zu gehen.
Na, ich denke schon, dass man eine Wirtschaft nicht ankurbeln kann, indem man auf einen totalen Sparkurs geht.
Als die ersten Nachrichten kamen über diesen Unrechtsstaat und diese Diskussion, hatte ich arge Bauchschmerzen. Inzwischen starre ich mir, das kann man nicht nur darauf verkürzen. Man kann den Koalitionsvertrag nicht auf die Präambel verkürzen.
Die Linke ist ihren Wunsch-Koalitionspartnern weit entgegengekommen. Der unter Linken umstrittene Satz, die DDR war in der Konsequenz ein Unrechtsstaat, steht nun im Koalitionsvertrag. Ohne diesen Satz hätte es den Vertrag auch nicht gegeben, sagen heute die Grünen. Und auf die Frage, wie viel Linkspartei noch im Bündnis steckt, lässt die Linke lieber die SPD antworten.
Wie sozialistisch wird die Regierung? Also, wir haben eine Mehrheit von einer Stimme.
Damit das Bündnis überhaupt eine Chance hat, hat die Linke auf vieles verzichtet. Als weitaus größter Partner bekommt sie nur 3 von 8 Fachministerien. Der Landesverfassungsschutz bleibt und die bisher kritisierte Schuldenbremse wird akzeptiert.
Wir haben uns alle miteinander vereinbart, dass wir nur Haushalte mit einer schwarzen Null vorlegen.
Die Linken als Sparpolitiker, die Thüringer Wirtschaft will es abwarten. Kritik gibt es schon am Plan eines öffentlichen Beschäftigungssektors für Langzeitarbeitslose.
Zum einen, weil das in der Vergangenheit nie die Effekte gebracht hat, die es ursprünglich versprochen hat. Zum anderen kommt das Geld aus der Bundesagentur für Arbeit und wir sind der Ansicht, dieses Geld soll in den ersten Arbeitsmarkt fließen.
Ein Linker soll also an die Macht, die Revolution kann warten. Das ist Botschaft und Erfolgsrezept von Bodo Ramelow. Die Marx-Büste will er in die Staatskanzlei mitnehmen. Die marxistische Politik sei aber nicht sein Markenzeichen.
Das Markenzeichen der Thüringer Linken ist KKK. Kümmern, kümmern, kümmern. Um die Sorgen der Menschen kümmern. Deswegen sind wir hier regionale Volkspartei. Und Marx gehört zum historischen Erbe, auch zum Thüringer historischen Erbe. Und über die Frage, über was man an Visionen nachdenkt, da sage ich, ja, ein Marxist denkt darüber nach, dass die Gesundheit nicht an der Börse gehandelt werden darf.
Es sind Sätze wie diese, die an der Basis gut ankommen. Falls Ramelow vom Landtag gewählt wird, bleibt aber die Frage, ob die Linke auch auf Dauer zu politischen Zugeständnissen an Rot-Rot-Grün bereit ist.
Auch wenn die SPD immer wieder vehement erklärt, nein, das mit den Linken geht zwar in Thüringen, aber im Bund völlig ausgeschlossen, so sieht es im Moment doch so aus, als könnten die Sozialdemokraten die Linken wohl nicht ewig abweisen, sollte die SPD jemals wieder ins Bundeskanzleramt einziehen wollen. Es sei denn, sie wollen gleich mit einem Vizekanzlerkandidaten als ewiger CDU-Juniorpartner antreten, wie manch einer aus der Linkspartei schon gespottet hat. Doch die Linke hat derzeit genug eigene Probleme und zerlegt sich des Öfteren selbst, wie gerade bei ihren Standpunkten zu Israel. Tim Herden und Siegbert Schäfke über eine Partei mit vielen Meinungen und eine Jagd bis aufs Klo.
Are you going to take responsibility for that?
Verstörende Bilder. Gregor Gysi auf die Toilette verfolgt von den israel-kritischen Journalisten David Sheen und Max Blumenthal. Sie setzen gnadenlos nach. Tatort ist dieser Flur vor Gysis Büro im Bundestag. Gysi hatte zuvor 2-mal Veranstaltungen mit Sheen und Blumenthal wegen ihrer anti-israelischen Ausfälle untersagt. 3 Abgeordnete seiner Fraktion, Inge Höger, Heike Hensel und Annette Groth, holten sie trotzdem in den Bundestag. Dabei ist Max Blumenthal bekannt für seine antisemitische Gedankenwelt. Ein Zitat von ihm zur israelischen Politik. Jeder Deutsche sollte sich fragen, ob eine solche Politik dazu angetan ist, des Holocaust zu gedenken. Blumenthal und Schien einzuladen, war ein Verstoß gegen die Antisemitismus-Resolution der Linksfraktion von 2011. Sie verbietet anti-israelische Aufrufe und Veranstaltungen. Geholfen hat es offenbar wenig. So spielt die Vergangenheit und der Holocaust für das Israel-Bild von Annette Groth kaum eine Rolle.
Als ich irgendwann mal sagte, ah, das ist so feige, das fasst keiner an oder man traut sich hier nicht, über Menschenrechtsverletzungen Israel zu reden oder so, sagte er, das ist keine Feigheit, wir sind so aufgewachsen, das ist unser Vermächtnis. Und ich sage immer, aber das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun.
Viele in der Fraktion, wie den Innenpolitiker Jan Korte, stößt diese einseitige anti-israelische Sicht ab.
Wer bei uns in der Partei Antisemitisches verbreitet, Antisemit ist, der hat keinen Platz in der Partei. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die auch im Programm festgeschrieben ist. Und ich glaube, das ist die Gesprächsgrundlage für alle, die an diesen Debatten beteiligt sind. Und das muss jedem klar sein.
Wie zerrissen die Partei ist, zeigt auch der Aufruf, ihr sprecht nicht für uns. Wir sind es leid, dass solche Haltungen und Handlungen offenbar in einer demokratisch-sozialistischen Partei immer wieder folgenlos bleiben, als Petitesse betrachtet werden. Annette Groth, Inge Höger, Heike Hensel sprechen nicht in unserem Namen. Wir fordern sie auf, daraus Konsequenzen zu ziehen. Einige fordern, Groth, Höger und Hensel aus der Fraktion auszuschließen. Parteichef Rixinger lehnt das ab, weil er die vorhandene Spaltung der Partei gerade in der Außenpolitik nicht noch vertiefen möchte.
Wenn wir mit dem Mittel des Ausschlusses arbeiten, ja, dann werden wir, glaube ich, keine Ruhe bekommen. Das ist keine Lösung, wie man mit so einem Konflikt umgeht.
Aber beim Thema Israel und Antisemitismus geht es ebenso um die Glaubwürdigkeit der Linkspartei. Gerade wenn man auch im Bund einmal Koalitionspartner finden will.
Linke Pläne und ein linkes Regierungsprogramm in Thüringen. Dazu ein Kommentar von Stefan Raue vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Viele treue Wähler der Linken werden sich heute die Augen reiben. Dies soll nun der große Sieg des Sozialismus sein. Ein beitragsfreies Jahr für die Kita, mehr Geld für die freien Schulen, mehr Windräder und weniger Landkreise. Die SPD nun zuständig für Wirtschaft, Finanzen und Inneres, die Grünen für Justiz und Umwelt und nur der undankbare Rest für den gefühlten Wahlsieger von der Linken. Protestwähler und sozialistische Schwarmgeister werden heute entgeistert sein. Das soll es nun gewesen sein mit dem großen Linksruck aus Erfurt. So ein Regierungsprogramm hätten SPD und Grüne auch alleine hinbekommen, ohne die Linke, vielleicht sogar mit der Union. Um Rot-Rot-Grün durchzusetzen und vor allem um Bodo Ramelow zum ersten linken Ministerpräsidenten machen zu können, hat die linke Verhandlungsdelegation so ziemlich jede Kröte geschluckt. Sogar die Aufarbeitung der SED-Diktatur ist zum Regierungsziel geworden. Die Diskussion des Unrechtsstaates DDR ist keine Randnotiz mehr. Ramelow und die Parteispitze der Linken müssen sich ihrer eigenen Abgeordneten sehr sicher sein. Auch der beiden, die die Stasi-Mitarbeit im Lebenslauf haben. Er werde nicht die Außenstelle der Linken in der Staatskanzlei sein, hat Bodo Ramelow heute gesagt. Auch das wird bei einigen linken Abgeordneten für wenig Freude gesorgt haben. Der Tag der geheimen Wahl des Ministerpräsidenten kommt näher. Man darf gespannt sein, ob die linke Landtagsfraktion ihrem Ramelow oder ihrer linken Traumwelt treu bleiben wird.
Stefan Raue kommentierte. Kreisau in Niederschlesien ist nicht nur für den Widerstand gegen Hitler, sondern auch für die deutsch-polnische Versöhnung ein symbolträchtiger Ort. Dort reichten sich 1989 die Regierungschefs der Bundesrepublik und Polens die Hände. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Die polnische Ministerpräsidentin Kopacz und Bundeskanzlerin Merkel haben in Kreisau, dem polnischen Czechowa, an die sogenannte Versöhnungsmesse vor 25 Jahren erinnert. Tadeusz Mazowiecki und Helmut Kohl hatten sich damals demonstrativ umarmt. Ein Meilenstein auf dem Weg zur deutsch-polnischen Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, so Merkel. Kopacz sagte, Deutschland und Polen sei es gelungen, die richtigen Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Die neue abschlagsfreie Rente mit 63 wird stark nachgefragt und belastet die Rentenkasse stärker als ursprünglich angenommen. Das räumte das Bundesarbeitsministerium heute in Berlin ein. Ministerin Nahles rechnet mit 100 Millionen Euro Mehrkosten allein in diesem Jahr. Nach dem Gesetz können Beschäftigte nach 45 Beitragsjahren bereits mit 63 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. Das niedrige Zinsniveau sorgt bislang schon dafür, dass Banken ihren Kunden niedrige oder gar keine Zinsen mehr zahlen. Jetzt hat die Commerzbank für Anleger hoher Beträge einen sogenannten Negativzins eingeführt. Mehr dazu von Markus Gürne an der Frankfurter Börse.
Mit der Commerzbank führt nun die erste deutsche Großbank einen Negativzins ein. Der gilt für die Guthaben großer Unternehmenskunden. Manche sagen auch Strafzins dazu. Mit dieser sogenannten Guthabengebühr, deren Höhe die Commerzbank individuell mit den betroffenen Unternehmen vereinbaren will, ist die Commerzbank aber nicht alleine unterwegs. Schon zuvor hatte die Skatbank aus Thüringen einen Negativzins von 0,25% für Tagesgeldkonten ab 500.000 Euro Einlage eingeführt. Hintergrund ist eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Die verlangt nämlich ihrerseits von Banken, die Geld bei ihr parken, einen Zins von derzeit 0,2%. So sollen Banken dazu bewegt werden, Geld als Kredit an Unternehmen und Verbraucher zu geben und so die Konjunktur zu fördern. Und daher könnten Commerz und Skatbank vielleicht sogar Lob statt Schelte bekommen. Denn mit ihrem Strafzins könnten die Banken Unternehmer zu mehr Ausgaben bewegen und so die Wirtschaft weiter ankurbeln.
Die Börsendaten. Der DAX hat nach guten Nachrichten aus den USA am Ende des Handelstages noch mit einem leichten Plus abgeschlossen, bei 9.484 Punkten. Der Dow Jones Index in New York ging mit 17.719 Punkten aus dem Handel. Katholische Einrichtungen dürfen Mitarbeitern auch weiterhin kündigen, wenn diese nach einer Scheidung erneut heiraten. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte damit grundsätzlich den Sonderstatus der Kirche. Dieser erlaubt es, Angestellte aus sittlich-moralischen Gründen zu entlassen. Die Karlsruher Richter gaben mit ihrem Urteil einem katholischen Krankenhaus in Düsseldorf recht. Die Klinik hatte einem Chefarzt wegen Illoyalität gekündigt, weil er nach seiner Scheidung zum zweiten Mal geheiratet hatte. Papst Franziskus hat zu mehr Hilfe für die Hungernden auf der Welt aufgerufen. Die Lebensmittel seien ungleich verteilt, kritisierte er auf der UN-Welternährungskonferenz in Rom. Es gebe genug Nahrung für alle, aber nicht alle könnten essen. Auf der Konferenz beraten Vertreter aus rund 170 Staaten über den Kampf gegen den Hunger in der Welt.
Wenn es draußen stürmt und richtig kalt wird, dann ist es Zeit, dass drinnen die Schwarte kracht und am Tisch der Sonntagsbraten aufgeschnitten wird. Einer vom Schwein mit krosser Kruste. Die so richtig schnurpselig hinzubekommen, ist nicht einfach. Aber was steckt eigentlich darunter? Köche werden nicht müde zu erzählen, dass Fleisch schmecke erst richtig gut, wenn sich die Tiere in ihrem Leben frei bewegen können. An der Theke und in den Regalen im Supermarkt verspricht man uns tatsächlich Spitzenqualität. Eine Sache auch für Kontrolleure direkt auf den Höfen. Davon gibt es allerdings offenbar viel zu wenig, wie Olaf Kretschmer nun zeigen wird. Ersparen können wir Ihnen dabei nicht die Bilder, die einem wohl gründlich den Appetit verderben werden.
Das Tier wirkt leblos, ist aber wach und bei vollem Bewusstsein. Bewegungsunfähig durch seine Verletzungen kann es vor seinen Artgenossen nicht flüchten. Es wird bei lebendigem Leibe gefressen. Die Bilder sind so schwer zu ertragen, dass wir sie unkenntlich machen. Diese Aufnahmen hat die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch, kurz ARIVA, gemacht. Die Tierschützer dokumentieren immer wieder, welche Zustände in Mastställen möglich sind. Nachts gehen sie heimlich in die Anlagen und machen ihre Bilder. Das, was sie in diesem Betrieb im Landkreis Cloppenburg filmen, sprengt jeden Rahmen.
Uns hatte vorher jemand einen Tipp gegeben und gesagt, der Betreiber ist vor ein paar Jahren schon mal auffällig geworden, schaut da mal nach. Wir waren dann zufällig in einer Nacht dort und haben dann diese Zustände gesehen, wie ich sie vorher selber noch nie gesehen habe in der Schweinemast.
Keine Frage, hier handelt es sich um einen Extremfall. Tiere in solch einem Zustand würden an keiner tierärztlichen Kontrolle im Schlachthof vorbeikommen. Schon deshalb haben Landwirte ein großes Interesse daran, ihren Tierbestand wie vorgeschrieben täglich zu kontrollieren. Dieser Stall wurde aber komplett sich selbst überlassen. Kranke Tiere werden nicht behandelt, tote Tiere bleiben einfach liegen. Es geht aber um mehr als extreme Tierquälerei. Der Landwirt ist den Behörden bekannt. Im Jahr 2011 war er wegen ähnlicher Vergehen aufgefallen und wurde sogar mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung belegt. Das für Kontrollen zuständige Veterinäramt in Cloppenburg sagt aber, es habe sich nichts vorzuwerfen.
Dabei handelt es sich um einen Betrieb, der 2011 auffällig geworden ist. Der ist in dem Zeitraum nach dem Auffälligwerden dann 8-mal bis zum Oktober 2013 kontrolliert worden.
Da habe es keine Beanstandungen mehr gegeben. Konstantin Leondarakis hat sich als Anwalt auf Tierrecht spezialisiert. Er kritisiert scharf, dass die Amtsveterinäre die engmaschige Kontrolle eingestellt haben.
Nunmehr im Nachgang wird dann plötzlich der Tierhalter sich komplett sich selbst überlassen und das Veterinäramt sagt, ja, im letzten Jahr haben wir jetzt nicht kontrolliert, wir haben vor, vielleicht dann in einem halben Jahr dort wieder hinzugehen. Wenn man das sich als Laie betrachtet, sieht man sofort, dass das absolut unzureichend ist und es wäre ein leichtes gewesen, das anders handzuhaben.
Das Kontrollsystem scheint überlastet. Was hinter den Stallmauern vorgeht, kann man von außen nicht sehen, aber Betriebsprüfungen gibt es selten. Im Schnitt werden Mastbetriebe nur alle 10 Jahre kontrolliert. Die Veterinäre kündigen sich in der Regel 24 Stunden vorher an, genug Zeit, um kranke oder tote Tiere zu entfernen. Die Zustände in dem Kloppenburger Maststall nennt der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer grausam und unerträglich. Er stellt sich trotzdem eher schützend vor die Kontrollpraxis.
Solche gravierenden, schlechten Haltungsbedingungen, die man dort sieht, die kann man auch nicht innerhalb von 24 Stunden sozusagen abstellen. Aber es ist richtig und da gibt es auch die Ermutigung und es ist auch möglich, auch unangekündigt Betriebe zu kontrollieren.
Werden sie aber in der Regel nicht, sagen die Veterinäre aus Kloppenburg. Unangekündigte Kontrollen sind die Ausnahme. Wenigstens der nächtliche Besuch der Tierschützer führt jetzt zu Konsequenzen. Der Landkreis will dem Mester die Schweinehaltung verbieten. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.
Und wir machen weiter mit weiteren Nachrichten des Tages. Und darin geht es um ein Gerichtsurteil, das vor allem Raucher von E-Zigaretten interessieren wird. Noch einmal Jan Hofer.
E-Zigaretten bleiben weiterhin frei verkäuflich und sind keine zulassungspflichtigen Arzneimittel. Das hat das Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Damit benötigen die Verkäufer der nikotinhaltigen Flüssigkeiten keine gesonderte Zulassung. Elektrozigaretten werden immer beliebter. Im letzten Jahr haben mehr als 2 Millionen Raucher sie genutzt. In Großbritannien sind Telekommunikationsunternehmen offenbar stärker in das Ausspähprogramm des Geheimdienstes verstrickt als bislang bekannt. Das geht aus bislang unveröffentlichten Dokumenten des Ex-US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden hervor, die NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und der Fernsehsender Channel 4 einsehen konnten. Der Unterseekabelbetreiber Cable & Wireless, der 2012 von Vodafone übernommen wurde, soll weit über das gesetzlich gebotene Maß mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet haben. Die Firma soll auch den Zugriff auf Informationen von Kabeln anderer Firmen ermöglicht haben. Thomas Middelhoff kommt vorerst nicht auf freien Fuß. Der frühere Topmanager bleibt in Untersuchungshaft, bis das Urteil gegen ihn rechtskräftig ist. Das entschied das Landgericht Essen und verwies auf die anhaltende Fluchtgefahr. Der frühere Chef des Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor war vergangene Woche wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Mehr Geld für den Klimaschutz. Bei einer internationalen Geberkonferenz in Berlin sind von den 34 Teilnehmerstaaten mehr als 9 Milliarden Dollar zugesagt worden. Nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums sollen die Gelder den Ländern helfen, die durch den Klimawandel besonders hart getroffen werden. Außerdem sollen in den aufstrebenden Schwellenländern umweltschonende Projekte finanziert werden. Deutschland will in den Fonds knapp 1 Milliarde Dollar einzahlen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wechselt in der kommenden Saison zu Ferrari. Er löst Fernando Alonso ab und erhält einen 3-Jahres-Vertrag. Das bestätigte der italienische Rennstall heute. Damit erfüllt sich für Vettel ein Kindheitstraum, wie er selber sagte. Bei Ferrari hatte Vettels großes Vorbild, Rekordweltmeister Michael Schumacher, seine größten Erfolge erzielt.
Fragen Sie ein Kind, was es am liebsten tut, dann sagt es spielen. Kinder finden, sie hätten jedes Recht der Welt zum Spielen, aber müssen Kinderrechte deshalb gleich im Grundgesetz stehen? Erwachsene, die darüber milde lächeln, vergessen vielleicht, dass das Spielen gar nicht selbstverständlich ist. Viele Kinder auf diesem Erdball müssen schon mit 6, 7 Jahren arbeiten gehen, werden verheiratet oder sind jahrelang auf der Flucht. Kinder existieren in Teilen der Welt nur zum Nutzen ihrer Eltern. Deshalb erinnert die UN-Kinderrechtskonvention heute zu ihrem 25. Jahrestag daran, warum es so wichtig ist, die Grundrechte von Kindern zu schützen. Daniel Hechler berichtet.
Plakate kleben vor der UN. Ein Spaß für diese Schüler aus Genf, auch wenn die Botschaften ernst sind. Gleiche Rechte für alle Kinder, das Recht auf Meinung und Nahrung. Für sie Selbstverständlichkeiten, da scheinen andere Rechte dringlicher. Das Recht auf Süßigkeiten, auf einen iPod, auf Schokoladenkuchen. Das Recht, nicht mehr zur Schule zu müssen. Das ist weit weg von ihren Sorgen. Nargis Bergum würde ihrem Sohn gerne bei den Hausaufgaben helfen, aber sie kann nicht lesen und schreiben. Ihre sechsköpfige Familie lebt in einem winzigen Raum. Bescheidene Verhältnisse selbst in Bangladesch. Doch ihre Kindheit prägten Hunger und Not, von Bildung keine Spur. Heute hat die 25-Jährige Hoffnung. Meine Kinder sollen alle einmal zur Schule gehen dürfen. Das allein würde mich sehr glücklich machen.
It is so decided.
New York vor 25 Jahren. Die UN-Vollversammlung verabschiedet die Kinderrechtskonvention. Ein historischer Augenblick. Diplomaten feiern mit Kindern aus aller Welt in den Hallen der UN. Erstmals sind damit Rechte für Kinder verbrieft. Das Recht auf Gesundheit, Bildung, Meinung, auch das, angehört zu werden. Außerdem besserer Schutz vor Gewalt und Missbrauch, und zwar ausnahmslos für alle, wie UNICEF-Botschafterin Audrey Hepburn mit bebender Stimme verkündet. Jedes Kind genießt diese Rechte. Ganz gleich welcher Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Politik, welchen Geschlechts. 194 Länder ratifizieren die Konvention. Ein Meilenstein für Kinder, plötzlich Menschen mit Rechten. Allein dieser Bewusstseinswandel hat ihre Situation vielerorts verbessert, meint Nigel Cantwell, einer der Väter der Konvention.
Obviously work.
Bemühungen um Kinder gab es natürlich schon vorher. Was sich geändert hat, wir arbeiten nun auch mit ihnen zusammen, hören sie an, versuchen herauszufinden, was ihre Bedürfnisse, ihre Ansichten sind. Tatsächlich ist es eine Erfolgsstory. Heute sterben halb so viele Kleinkinder wie vor 25 Jahren. Viele Millionen mehr haben Zugang zu Nahrung, Trinkwasser, Medikamenten, Bildung, sind besser vor Gewalt geschützt. Und dennoch. Es gibt noch immer Kinder, die völlig vernachlässigt werden. Kinder mit Behinderungen, Kinder, die in abgelegenen Gegenden leben, ethnischen Minderheiten angehören. Es ist höchste Zeit, sich ihnen stärker zuzuwenden. Kinder sind nun mal so bunt und vielfältig wie diese Weltkarte, die Genfer Schüler mühsam zusammengepuzzelt haben. Eines aber wollen sie alle, dass ihre Rechte einmal auch Realität werden, und zwar überall.
Bleibt für uns noch das Wetter, und da hat uns doch gestern Sven Plöger etwas von einem schönen Wochenende versprochen und auf den Bergen sogar versichert, es werde Traumwetter. Nun scheint der Mann selbst über alle Berge, weil Carsten Schwanke, das stimmt überhaupt nicht.
Ja, wieso soll das nicht stimmen? Wo der Kollege Plöger recht hat, da hat er recht. Und einen ersten Vorgeschmack auf dieses Traumwetter in den Bergen am Wochenende, das wir dort erwarten, gibt es auch oder gab es auch schon heute. Hier der Beweis, das Satellitenfoto aus dem Weltall zeigt die Alpen nämlich weitestgehend wolkenfrei. Deshalb kann man sie auch schon wie auf dem Bilderbuch, wie in einem Atlas sehen. Hier zum Beispiel das Inntal, hier liegt Innsbruck oder auf der anderen Seite in der Schweiz das Wallis, wunderbar. Man sieht also die Täler durchaus noch schneefrei, aber weiter oben und vor allem auf der Alpen. Südseite und am Alpenhauptkamm liegt schon sehr viel Schnee, weil es in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen dort immer wieder kräftig geschneit hat. Auf dem Sonnenblick in Österreich mehr als 3,40 Meter, im Simplon-Massiv mehr als 2,70 Meter. Die Zugspitze könnte noch ein bisschen nachholen. 85 Zentimeter sind es dort. Es kommt auf jeden Fall am Wochenende kein neuer Schnee hinzu. Aber die Sonne, die wird es dann wieder geben. Apropos Sonne, die wird es morgen noch schwer haben, denn jetzt in der Nacht breiten sich noch einmal Nebelfelder aus, vor allem da, wo es heute ein paar Wolkenlücken gab. Im Nordosten, genauso wie im Südwesten, gibt es ein bisschen Regen. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 0 und 5 Grad. In Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und am Alpenrand kann es leichten Frost geben. Morgen Vormittag dann. Zögern zwar, aber sie kann schon rauskommen, vor allem im Westen. Am Nachmittag wird es insgesamt im gesamten Nordwesten, später auch in der Mitte und auch Richtung Bayern immer sonniger. Was am Vormittag und am Nachmittag allerdings bleibt, das sind die wenigen Regentropfen Richtung Mecklenburg-Vorpommern oder auch Baden-Württemberg. Die Temperaturen erreichen morgen meistens so 5 bis 9 Grad, mit Sonnenschein 10 bis 11 Grad. Der Wind weht dazu schwach aus südöstlichen Richtungen. Jetzt zum Wochenende. Und da wird es wirklich freundlicher und sonniger und vor allem wärmer. Vor allem im Westen, in der Mitte und im Süden mit Temperaturen von 16 bis 17 Grad. Am Samstag fällt allerdings im Norden etwas Regen. Dort ist es am Sonntag dann trocken, aber es bleibt bewölkt. Genauso wie auch in der Osthälfte, wo es mehr Wolken und weniger Sonnenschein gibt. Man muss aber auch eins sagen, in der nächsten Woche wird es mit diesen hohen Temperaturen dann nicht weitergehen. Stattdessen pendeln sich die Werte wieder auf einstellige Werte ein. Ein richtiger Wintereinbruch ist aber bei uns nicht in Sicht.
Und es wird doch erstmal schön am Wochenende. Wir sind beruhigt und der gute Sven sei rehabilitiert. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Damit verabschieden wir uns und verweisen natürlich noch auf Dieter Nuhr mit seinem Beitrag zur ARD-Themenwoche Toleranz. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:15 Uhr und wir sind selbstverständlich morgen wieder für Sie da. Bis dahin.